Hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Bethany Dietten, gefangen in der Harry Potter Sekte. Teil 1. Am Abend des 30. Oktober 2012 klingelt bei der Kriminalpolizistin Penny Cole aus Kansas City das Telefon. Eigentlich hätte sie schon Feierabend, stattdessen hat sie jetzt möglicherweise einen Fall. Sie steigt ins Auto und sie fährt an den Ort des potenziellen Verbrechens. Es ist ein Picknickplatz mit Aussicht auf den Longview Lake. Der See liegt ein Stück südöstlich des Stadtkerns von Kansas City. Rundherum ist Waldgebiet. Die Gegend ist etwas abseits der umliegenden Vororte. Es ist etwa 20:20, als Detective Cole vor Ort eintrifft. Am nordwestlichen Rand eines Parkplatzes steht ein unauffälliger, beiger Ford Kleinbus. Aber im Fond des Minivans ist eine Leiche. Eine junge Frau sitzt zusammengesunken in der rechten hinteren Sitzreihe. Der eine Fuß ist unter den anderen Oberschenkel geschoben, als hätte sie es sich in ihren letzten Augenblicken bequem gemacht. Sie trägt einen hellblauen Fleece-Pullover, eine schwarze Jogginghose und Turnschuhe. Am Finger trägt sie einen Ehering mit einem Diamanten. Als erstes fällt Coles Interesse aber auf den weißen Müllsack, den sie über dem Kopf hat. Die roten Schnürbändel sind unter ihrem Kinn fest zugezogen. Cole und ihre Kollegen untersuchen die Szene mit großem Misstrauen. Möglich, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Aber es ist genauso gut möglich, dass jemand die Leiche bewusst so friedlich platziert hat. Das Wageninnere sieht auf den ersten Blick völlig alltäglich aus. Eine Brille liegt, zusammengeklappt, in einem Becherhalter. Neben der Frau liegt ein kleines lila Kissen. Im Handschuhfach liegen mehrere CDs des International House of Prayer, eine christliche Bewegung aus der Gegend. Am Boden liegt eine Identitätskarte, welche die junge Frau als Bethany ausweist. Sie arbeitete als Krankenschwester im Menorah Medical Center in der Nähe. Aber dann finden die Ermittler ein paar beunruhigende Gegenstände. Eine Einkaufstüte von Walmart, in der ein Handy liegt, sonst nichts. Ein Notizbuch voll mit schweren Gedanken, merkwürdigen Listen und verstreuten Träumen. Angefangene Dankeskarten für eine Hochzeit. Und dann etwas, das nach klassischem Selbstmord aussieht. Zwei große Fläschchen Paracetamol mit je 200 Tabletten. Eines ist noch verschlossen, das andere ist leer. Und dann noch eine handgeschriebene Notiz, die wie ein Abschiedsbrief aussieht. Es ist der erste Einblick in das Leben dieser jungen Frau. Ein Leben voller sonderbarer Figuren und ungeklärter Fragen. Fragen, die bis heute im Raum stehen. In dem Brief steht:
Mein Name ist Bethany Dietten. Ich habe mich für etwas Böses entschieden. Ich habe es getan, weil ich keine echte Person sein kann. Und wenn es dafür zu spät ist, warum soll man dann noch leben? Ich wünschte, ich hätte mich vor all der Zeit anders entschieden. Ich wusste Bescheid, aber ich wollte nicht hören. Vielleicht wird mich Jesus retten.
Dies ist die Geschichte von Bethany Dietten. Bethany Ann Lightline wird am 15. Oktober 1985 in San Antonio, Texas, geboren. Ihre Eltern Eric und Carol haben 5 Kinder. 4 Mädchen, Erin, Shannon, Christine und Bethany, und ein Junge namens Matthew. Bethany wächst streng religiös auf. Ihr Zuhause liegt in einem Vorort von Dallas. Zuerst wird sie zu Hause unterrichtet, dann besucht sie eine Highschool in der Nachbarschaft. Dort lernt sie Taryn O'Brien kennen. Die beiden bleiben ihr Leben lang Freundinnen. Sie erzählen sich gegenseitig von ihren Träumen und Plänen fürs Leben. Taryn erinnert sich später, Bethany sei immer ein bisschen romantisch veranlagt gewesen. Sie hätte ihrem zukünftigen Ehemann Briefe geschrieben und ihn ausführlich beschrieben, wie es eben viele tagträumende Teenager tun. Bethany liest gern und sie macht sich gut in der Schule. Im Alter von 13 Jahren hat sie fast jedes Buch von Charles Dickens gelesen. Englisch ist eines ihrer Lieblingsfächer. Lehrer und Angehörige beschreiben sie als großes Schreibtalent. Ihre Texte hätten einen Fluss und eine Lyrik, wie man es nur bei wenigen in ihrem Alter findet. Bethany habe eine seltene Begabung mit Worten. Dank ihrem Talent bekommt sie ein Stipendium für die Southwestern University, eine private Hochschule ein Stück außerhalb von Austin, Texas. 2005 fängt sie ihr Studium an und bald findet sie Anschluss bei einer Gruppe christlicher Mitstudenten. Die beschreiben Bethany als jemanden, der schnell das Herz der Gruppe wurde.
Sie hatte eine stille Energie, die durch die ganze Gruppe floss. Sie hatte die vielversprechendste Zukunft von uns allen vor sich.
Die Gruppe teilt nicht nur den Glauben, die Studenten haben auch sonst viele gemeinsame Interessen. Eines davon ist ihre Faszination für Fantasy-Geschichten. Geschichten wie die Chroniken von Narnia, Der Herr der Ringe und allen voran Harry Potter. Ein Mitglied der Gruppe sagt, die Geschichten
stärkten unser Gefühl, auf einer göttlichen Mission zu sein. Was sie so attraktiv machte, war das Gefühl, zu einem geheimen Club zu gehören, der einem Wissen und Macht verleiht. Das war die Grundlage unserer ganzen Ideologie.
Ein Mitglied dieser Gruppe ist ein Mann namens Tyler Deaton. Tyler ist in einem presbyterianischen Haushalt in einer ländlichen Gegend von Texas aufgewachsen. Seine Familie und seine Erziehung machen es ihm nicht einfach, sich mit seiner eigenen Sexualität zu konfrontieren. Tyler Deaton ist nämlich schwul. Aber sein ganzes Leben lang kämpft er dagegen an. Seiner Meinung nach sind diese Gedanken und Gefühle ein Test für seinen Glauben. Schon in jungen Jahren ist seine Persönlichkeit zwiegespalten.
Für mich bedeutete Schwulsein, dass man diese kranke, sogar böse Person ist. Du kannst Gott nicht lieben. Es war so, ich habe mich nicht als schwul identifiziert.
Kein Wunder, dass Tyler eine schwierige Jugend durchmacht. Äußerlich ist er die Sorte Typ, der andere neidisch macht. Er ist groß, gut aussehend, charismatisch. Er kommt bei allen gut an. Aber im Inneren fühlt er sich wertlos. Diesen Widerspruch lebt er so aus, dass er ständig nach Herausforderungen sucht. Auf der Highschool ist er in der Schulkapelle und er ist der Champion im Debattierclub. Beim Abschluss gehört er zu den 10 Besten seines Jahrgangs. Und während all dem malt er sich die Welt in Schwarz und Weiß. Man ist entweder für ihn oder gegen ihn. Als er fürs Studium an die Southwestern University kommt, findet er schnell eine Gruppe von Gleichgesinnten. Die sind sich alle einig, dass Harry Potter die beste Buchserie aller Zeiten ist. In seinem Umfeld gilt Tyler oft als Anführer. Andere um ihn herum schauen oft zu ihm hoch und bewundern sein Charisma und sein Durchsetzungsvermögen. Tyler ähnelt den Titelhelden von all den Romanen, die er und seine Freunde verschlingen. Er ist auch eine Art Harry Potter, mit seiner eigenen Schar von Freunden und Bewunderern um sich rum. Tatsächlich sprechen einige seiner Studienfreunde von einer Art magischen Aura, die andere zu Tyler hinzog. Einer von ihnen sagt, Tyler hätte seine mysteriöse Kraft benutzt, um andere auf unerklärliche Weise zu kontrollieren.
In den Jahren, die wir zusammen verbracht haben, sind immer wieder Sachen passiert, die ich mir nur mit »Das ist das Werk Gottes« erklären konnte. Tyler stand auf und sagte »Jesus«. Und auf einmal ging bei den Nachbarn die laute Musik aus. Wenn er den Vögeln sagte, sie sollen davonfliegen, dann flogen sie davon. Er belegte meine Elektrogeräte mit einem Fluch und sie funktionierten nicht mehr.
Tyler scheint sich in dieser Rolle zu gefallen, als eine Art Auserwählter mit einer besonderen Beziehung zu Gott. So fühlt er sich einzigartig, als wäre er ein Stückchen näher an Gott. Und Bethany Lightline ist schnell hin und weg von ihm. Ihre Freundinnen sagen, sie sei heftig verknallt gewesen. Sogar seine Sexualität kann sie nicht davon abhalten. Für sie ist klar, dass Gott sie zusammengeführt hat. Sie müssen nur die Dämonen beseitigen, die Tyler das Leben schwer machen. Aber Bethany findet bald heraus, dass das nicht so einfach ist, wie sie es sich vorgestellt hat. Im Sommer 2007 geht Tyler für seine Kirchgemeinde auf Missionarsreise. Die Reise führt ihn nach Pakistan, wo er angeblich eine Reihe von übernatürlichen Erfahrungen macht. Manche würden es vielleicht eher eine Halluzination nennen. Aber für Tyler ist klar, dass Gott direkt zu ihm spricht. Als er Wochen später zurückkehrt, fährt er mit seinem üblichen Leben fort. Aber dann spricht Gott wieder zu ihm. Und ausgerechnet kurz vor Mitternacht am 20. Juli 2007, während er im Buchladen steht und auf die Herausgabe von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wartet. Diesmal gibt ihm Gott die Idee, eine Bibelgruppe zu gründen. In Tylers Worten:
Was du gerade in Pakistan getan hast, wirst du auch in Texas tun.
Und als sich der Freundeskreis am Anfang des Herbstsemesters das nächste Mal trifft, beginnt Tyler mit der Umsetzung seines göttlichen Plans. Anstatt über ihre Lieblingsszenen in Harry Potter zu diskutieren, lesen sie zusammen Bibelverse und versuchen, Leben und Handeln der Menschen in ihnen zu verstehen. Im Dezember desselben Jahres besucht Tyler eine Konferenz für das International House of Prayer, eine religiöse Gruppierung aus dem Staat Missouri, die 1983 von einem Mann namens Mike Bickle gegründet wurde. Das International House of Prayer, in eingeweihten Kreisen als IHOP bekannt, setzt sich für Gebetsräume und Glaubenszentren für Christen ein. Und ganz nebenbei ist die Gruppe der Ansicht, die Wiederkunft Christi und somit der Weltuntergang stehe kurz bevor. Die Apokalypse würde von jenen herbeigeführt, die IHOP-Gebetsräume besuchen. Diese Gläubigen würden die Ersten sein, die bei der Wiederkunft des Herrn dabei sein werden. Als Tyler von der Konferenz zurückkommt, kann er es kaum fassen, was gerade passiert ist. Sein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Er schickt seinen Freunden eine fieberhafte Nachricht über ihre bevorstehenden Bibelstunden.
Freunde, ganz im Ernst. Ich glaube, Gott hat mich in diesen paar Tagen mehr berührt als in meinem ganzen Leben bisher. Es gibt ein Wort, einen Satz, den Gott mir mitten ins Herz gelegt hat. Er klingt jetzt gerade durch den ganzen Himmel. Und das meine ich buchstäblich. Das Wort, der Satz heißt Wiederbelebung durch Gebet und Andacht. Freunde, ich kann es echt nicht erwarten, euch wiederzusehen.
Während der restlichen Semesterferien widmet sich Tyler voll und ganz der Lehre und Philosophie des International House of Prayer. Besonders angetan hat es ihm die Idee der Final Quest, übersetzt etwa die letzte Aufgabe. Es ist ein Buch von Rick Joyner, einem Anführer der sogenannten Neuapostolischen Reformation. Das Buch ist die perfekte Mischung aus Religion und Fantasy. Und es malt ein Bild von der Welt, das ebenso schwarz-weiß ist wie Tylers eigene Auffassung. Ein Freund von Tyler spricht später darüber, wie sehr das Tyler verändert hat.
In gewisser Weise war Tyler genauso ein Opfer wie alle anderen auch. Diese Apostel haben ihn kaputt gemacht. Ich glaube, sie haben ihn in den Wahnsinn getrieben.
Ein paar Monate nach Semesterbeginn hat es Tyler so weit gebracht, dass alle in seiner Bibelgruppe zu Hardcore-IHOPlern geworden sind, wie es jemand später ausdrückt.
Es wurde ein fester Bestandteil unserer Identität.
In den langen Diskussionen, die sich einst um Horcruxe und Tolkiens Elbensprachen gedreht haben, geht es jetzt nur noch um Religion und christliche Weltanschauungen. Mika Moore ist ein Außenseiter, der gerade durch sein erstes Studienjahr an der Southwestern University driftet. Es ist Bethany, die ihn der Gruppe vorstellt. Die beiden haben sich in einer Englischvorlesung im Herbst 2007 kennengelernt. Moore hat den Ruf, ein Freigeist zu sein. Er macht Musik und wandert manchmal einfach quer über den Campus, wo er sich mit seiner Gitarre zu wildfremden Leuten setzt und zu spielen anfängt. Seine Kommilitonen beschreiben ihn als etwas sonderbar, nicht ganz beisammen. Jemand beschreibt ihn als abgespaced. Und in einem Artikel im Magazin Rolling Stone wird er als so nett beschrieben, dass
es fast zu viel ist, aber nie schmierig.
Als er im Herbst 2007 an der Southwestern University ankommt, ist er noch ein ziemlich introvertierter junger Mann mit seinen ganz eigenen Identitätsproblemen. Ein Mitglied der Bibelgruppe sagt, er sei
ein nachdenklicher, melancholischer junger Mann, der sich ständig den Bart strich und über Dinge nachdachte.
Aber im Laufe des Herbstsemesters scheint er ein bisschen aus seinem Schneckenhaus rauszukommen. Zu der Zeit fängt er auch an, mit Acid zu experimentieren. Ein Experiment, das ziemlich übel endet. Nach seinem Drogentrip verschlimmern sich Mikas Identitätsprobleme. Er beginnt an sich selbst zu zweifeln. Wer er ist, was sein Lebenszweck ist und so weiter. In dieser Stimmung trifft er auf Bethany. Und die ist der Meinung, Mika brauche bloß jemand, der ihn an der Hand hält und ins Licht führt. Er zeigt sofort großes Interesse an den Diskussionen. In den religiösen Gedanken sieht er eine mögliche Antwort auf all die Fragen, die er sich letztlich ständig stellt. Er wird schnell eines der eifrigsten Mitglieder der Gruppe. Vor allem Tyler hat es ihm angetan. Er sieht Tyler als den unbestrittenen Anführer, der ihn wieder auf die richtige Bahn lenkt. Oder, wie er selbst später sagt,
mit einer Gemeinschaft von Gläubigen um mich rum bin ich weniger verwundbar.
Im Frühling 2008 ist die Gruppe auf etwa 20 Mitglieder angewachsen. Und alle akzeptieren Tylers Führungsrolle. Die Art und Weise, wie er über Gott spricht und die Gespräche, die er angeblich mit ihm führt, machen ihn offensichtlich zu etwas Besonderem. Rückblickend ist das für viele der Zeitpunkt, wo Tyler zum ersten Mal seinen Einfluss auf andere Menschen für fragwürdige Zwecke einsetzt. Wenn sich unter den Mitgliedern Paare bilden, dann macht er abschätzige Kommentare, sie würden nicht zusammenpassen. Stattdessen weist er jeder Person ihren Partner zu, was natürlich nie und nimmer funktioniert. Das führt zunehmend zu Spannungen innerhalb der Gruppe. Er fängt auch an, seltsame Strafen zu verhängen, wenn jemand etwas tut, das ihm nicht in den Kram passt, zum Beispiel für übertriebenes Flirten. Die Konsequenz ist, dass er diese Person ignoriert. Damit soll die Nachricht rüberkommen, dass er solches Verhalten nicht toleriert. Es ist klar, dass das auf Dauer nicht gut ankommt. Aber die eifrigen jungen Gläubigen sind zu sehr in die Sache verstrickt, als dass sie die Omen erkennen könnten. Sie wollen nicht die Freundschaften riskieren, die sie an der Uni gemacht haben. Und darüber hinaus ist es ihr Glaube, der sie zusammenhält. Das ist es schließlich auch, was Tyler zu einer so einflussreichen Person macht. Für viele Mitglieder der Gruppe ist es Tylers Meinung, die zählt. Sein Wort ist Gesetz. Das gilt für seine Meinung über Religion. Und es gilt auch für seine zunehmenden Forderungen nach Körperkontakt. Tyler lässt kaum eine Gelegenheit aus, den anderen Männern der Gruppe nahe zu kommen. Wenn die ihn abwehren, sagt er, es sei bloß ein Zeichen der Kameradschaft. Es sei ein Zeichen, dass sie sich in Gott nahe kommen würden. Und viele können schlecht Nein sagen, wenn Tyler scherzhaft mit ihnen ringt oder sich an sie herankuschelt. Bethany macht das nichts aus. Sie ist immer noch so in ihn verknallt wie am Anfang. Sogar als Tyler ihr eines Tages ins Gesicht sagt, aus uns wird nie was, gibt sie die Hoffnung nicht auf. Aber im Sommer 2008 schlagen ihr die konstanten Abfuhren doch aufs Gemüt. 3 Jahre geht das jetzt schon so. Freunde und Familie bemerkten, dass Bethany diesen Sommer über viel weniger lebensfreudig erscheint als sonst. Aber es ist der etwas orientierungslose Mika Moore, der wohl die schwerwiegendste Veränderung durchmacht. Immer mehr flüchtet der orientierungslose junge Mann in die Zuflucht des Predigers Tyler Deaton. Anfang des Jahres war er noch der verlorene Sohn, der bei der Bibelgruppe eine Antwort auf die großen Fragen des Lebens suchte. Aber mehr und mehr wird aus ihm einer der energischsten Anhänger des International House of Prayer. Er sieht Dämonen an jeder Ecke. Manchmal bricht er zusammen und fängt an, in fremden Zungen zu sprechen. Angeblich seien es Gott und der Teufel, die durch ihn kommunizieren. Im November 2008 behauptet Mika, er hätte eine Vision gehabt, wonach es an der Southwestern University bald zu einer Tragödie kommen wird. Am 3. Dezember bemerken die Gläubigen, dass sich am Horizont dunkle Wolken zusammenziehen. Das sehen sie als Vorzeichen für die bevorstehende Apokalypse. Am nächsten Tag, dem 4. Dezember 2008, erreicht den Campus die traurige Nachricht, dass der Philosophiestudent Rob Atkinson von einem Auto angefahren und tödlich verletzt wurde. Atkinson war ein Student, der sich oft mit Tyler Deaton und den anderen Mitgliedern der Gruppe gestritten hat. Vor allem mit der Wir-gegen-den-Rest-Mentalität hatte er immer ein Problem. Einmal hat ihn Tyler sogar als Vorbote des Antichrist bezeichnet. Für Tyler ist Rob Atkinsons Tod ein gutes Zeichen. All diejenigen, die sich gegen den Glauben wenden, werden vernichtet. Ich hab doch gesagt, er sieht alles schwarz und weiß. Auch der Rest der Gruppe kümmert sich weniger um die tragischen Folgen des Unfalls, als mehr darum, was das für sie bedeutet. Tyler Deatons Vorhersage hat sich erfüllt. Das ist ein Grund zum Feiern. Als sich das Herbstsemester dem Ende zuneigt und die Winterferien anstehen, verabschiedet sich Mika Moore bis auf Weiteres von seinen Glaubensbrüdern und Schwestern. Fürs nächste Semester wechselt er an die University of Texas in Austin. Seine Eltern machen sich ernsthaft Sorgen um seine psychische Verfassung. Ein Psychologe bestätigt ihre Ängste später. Mika hätte unter einer psychotischen Episode gelitten. Das erkläre die angeblichen Anfälle von Besessenheit. Der Rest der Gruppe will sich aber auch während der Semesterferien und schließlich nach dem Studium regelmäßig treffen. Rob Atkinsons Tod hat es besiegelt. Sie haben zum wahren Glauben gefunden. Und davon werden sie sich nicht abbringen lassen. Bethany schließt im Frühjahr 2009 ihren Bachelor in Englisch mit Nebenfach Spanisch magna cum laude ab. Aber anstatt etwas aus ihrem Diplom und ihrem Schreibtalent zu machen, beschließt sie, Tyler nach Grandview, Missouri zu begleiten. Da ist der Hauptsitz des International House of Prayer. Missouri liegt im mittleren Westen der USA. Dieses Gebiet wird von der Finanzkrise 2008 besonders hart getroffen. Und die IHOP ist eine der wenigen Organisationen, die hier investieren. Die Kirche hat sich 50 Hektar Land gekauft und sie investiert Dutzende Millionen Dollar in die lokale Infrastruktur, vor allem in neue Bauten für ihre Gemeinde. Tyler Deaton und Bethany Lightline starten ihre eigene Gruppe innerhalb des Praktikumsprogramms One Thing. Das Programm dauert etwa 5 Monate, in denen die Schüler alles über die korrekte Bibelauslegung lernen. Von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags analysieren diese Praktikanten christliche Theologie. Und dann ist von 6 Uhr abends bis Mitternacht Gottesdienst im Gebetsraum angesagt. Tyler und Bethany sind mit einigen anderen dafür verantwortlich, dass in ihren geschlechtergetrennten Häusern alles sittlich vonstatten geht. Die Häuser sind etwa 6 Kilometer voneinander entfernt. Der Einfachheit halber nenne ich sie einfach das Männerhaus und das Frauenhaus. Die Schüler schlafen zwar getrennt, aber sie treffen sich jeden Tag fürs Bibelstudium. Tyler nennt das Programm die Gemeinschaft. Und weil Tyler Tyler ist, sagen bald auch die anderen so. Bose Harrington ist ein Mitglied der Bibelgruppe von der Southwestern University, der ebenfalls in die Gemeinschaft eingetreten ist. Er erzählt, was Tyler mit dem Namen genau meint.
Gott hat Tyler gesagt, dass unsere Gruppe speziell auserwählt ist, um dem Rest der Welt zu zeigen, was es heißt, in einer echten christlichen Gemeinschaft zu leben, was es heißt, radikal zu sein.
Bethany ist von zu Hause weg in eine andere Stadt gezogen und hat dort angefangen, für eine fundamentalistische Gruppierung zu arbeiten. Und alles nur, weil Tyler es auch so macht. Er kann ihr noch so oft sagen, dass er nichts von ihr will und dass sie nicht füreinander bestimmt sind. Bethany sieht das anders. Sie ist immer noch über beide Ohren in ihn verliebt. Sie wird warten, solange es dauert, bis Tyler endlich die Wahrheit sieht. Und siehe da, trotz seiner komplizierten Sexualität gibt Tyler in diesem Sommer endlich nach. Angeblich waren die beiden einmal spätabends im Gebetsraum, als Tyler auf einmal von einem Gefühl der Liebe und Zuneigung für sie erfüllt wurde. Und kurze Zeit später, nach einem Spaziergang an einem lauen Sommerabend, fragt er sie, ob sie mit ihm ausgehen will. Und schon wenig später sagt er ihr, er hätte die Absicht, sie zur Frau zu nehmen. Für Bethany ist ein Traum wahr geworden. Endlich ist sie an der Seite des Mannes, in den sie schon seit über 3 Jahren verliebt ist. Aber alle um sie herum, die anderen Mitglieder von Tylers Gemeinschaft, realisieren bald, dass da noch etwas anderes im Busch sein muss. Das Paar zeigt nie körperliche Zuneigung. Anscheinend erklärt Tyler, er würde sie erst nach ihrer Verlobung küssen. Bis dahin dauert es noch 2,5 Jahre. Manche halten ihre Beziehung für inszeniert. Bethany hat sich das Leben mit ihrem Traummann vielleicht etwas anders vorgestellt, aber bald werden sie heiraten und sie wird einen kleinen Sohn namens Samuel bekommen und Tyler wird genauso werden wie der Mann aus den Briefen, die sie als Teenager geschrieben hat. Tyler Deaton nennt diese Träumereien egoistisch. 2010 beschließt Tyler, seinen Einfluss über die Gemeinschaft innerhalb des IHOP auszuweiten. Er weist die Mitglieder an, den Kontakt mit ihren Familien abzubrechen. Die würden sie von ihrem Glauben abhalten. Und von ihm. Jetzt, wo die Gruppe auf etwa 25 Leute angewachsen ist, ist es Zeit, sein wahres Lebensziel zu verfolgen. Er will vollamtlicher Prediger werden. Damit er die Zeit und Energie dafür finden kann, müssen ihn seine Anhänger natürlich finanziell unterstützen. Ehemalige Mitstudenten von Tyler, Absolventen der Southwestern University, denen alle Türen für eine erfolgreiche Karriere offen gestanden hätten, machen jetzt allerlei Gelegenheitsjobs, um Tyler und seine Gemeinschaft am Leben zu halten. Ein Mann aus der Uni-Bibelgruppe, der Tyler nicht nach Grandview gefolgt ist, sagt über seine ehemaligen Freunde:
Sie wurden wie Schatten ihrer selbst. Wenn du mal in Kansas City warst, kamst du nicht wieder raus.
Als sich Tyler Deaton immer mehr seiner Gemeinschaft widmet, werden auch seine Lehren immer hirnrissiger. Der Apokalypsenwahn des International House of Prayer war schon immer Teil des Programms. Aber jetzt fängt Tyler an, Vorräte für die Endzeit anzuhäufen. Für die Zeit, wo Gut gegen Böse um die Vorherrschaft auf Erden kämpft. Und er schärft auch seinen Anhängern ein, dass sie sich auf die Apokalypse vorbereiten müssen. Im Sommer 2015 erscheint ein altbekanntes Gesicht. Micah Moore hat die University of Texas verlassen. Im Verlauf des Jahres, das Bethany und Tyler in Grandview verbracht haben, hat sich Micahs geistiger Zustand weiter verschlechtert. Er wird sofort wieder in die Gruppe aufgenommen und zieht ins Männerhaus ein. Seine Eltern hoffen, dass ihm die Rückkehr zur Spiritualität helfen wird, wieder zu sich selbst zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hat Tyler totale Kontrolle über seine Gruppe. Er trifft alle Entscheidungen selber und niemand stellt ihn in Frage. Wenn er etwas für gut hält, dann macht die Gemeinschaft dabei mit. Als sich ein Mitglied laut Tyler nonkonform verhält, lässt er die Gruppe diese Person ausstoßen. Spezifisch geht es um Bose Harrington, der schon seit Unizeiten mit Bethany und Tyler befreundet ist. Wochenlang wird Bose von der ganzen Gruppe ignoriert. Die einzige Form der Kommunikation mit der Gemeinschaft sind Notizzettel, die ab und zu unter seiner Tür durchgeschoben werden. So wird er über die wichtigen Entscheidungen informiert, die ohne ihn getroffen worden sind. Als die Leute ganz oben beim International House of Prayer von dem Machttrip erfahren, den Tyler Deaton gerade auslebt, sind sie nicht gerade begeistert. Sie sagen Tyler, er müsse Bose wieder in die Gemeinschaft aufnehmen. Aber das hält Tyler nicht davon ab, ihn weiter zu erniedrigen. Er verlangt von Bose, dass er sein Essen vom Boden isst, wie ein Hund. Und er beschimpft ihn ständig. Tyler lässt Bose sogar von dreien seiner Anhänger verfolgen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Spätestens jetzt ist klar, dass wir längst die Grenze ins Sektenterritorium überschritten haben. Aber die Mitglieder der Gruppe sehen das anders. Für sie ist Tyler die direkte Verbindung zu Gott. Tyler und Bethany sind mittlerweile schon seit über einem Jahr ein Paar. Aber ihre Beziehung erscheint allen um sie herum als ziemlich merkwürdig. Sie verbringen nur dienstags und freitags Zeit miteinander und dann nur ein paar Stunden. Einmal die Woche gehen sie zusammen aus, aber am liebsten backen sie zusammen. 2011 startet Bethany ein Trainingsprogramm als Krankenschwester im Menorah Medical Center. Das Krankenhaus befindet sich jenseits der Staatsgrenze in Overland Park, Kansas. Kate Farlow ist Bethanys Vorgesetzte in der Pflegeausbildung. Sie sagt später, Bethany sei eine talentierte junge Frau gewesen. Sie beschreibt sie als eine ausgezeichnete Krankenschwester, die Kollegen und Patienten viel Mitgefühl entgegenbrachte.
Sie war sehr spirituell und ihr liebevoller Umgang mit Patienten war sehr inspirierend.
Aber gleichzeitig wird Bethanys Privatleben immer abgeschotteter. Manche beschreiben sie als nervös und unsicher. Worte, die auch Bethanys alte Schulfreundin Taryn benutzt, nachdem sie im Dezember zu Besuch kommt. Hinter Bethanys großen blauen Augen, die einst voller Neugier und Hoffnung waren, ist jetzt eine tiefe Traurigkeit zu sehen. Ihr einst so fröhliches Auftreten ist ernst geworden. Im August 2012 schließt Bethany ihre Ausbildung ab. Gerade rechtzeitig für die Hochzeit mit Tyler Deaton. Am 18. August 2012 heiraten die beiden. Bethanys Freunde und Familie beschreiben die Zeremonie mit folgenden Worten: komisch, schrecklich, ungemütlich, schwer mit anzusehen. Ein Fehler. Bethanys Mutter Carol sagt in einem Interview:
wir waren nicht einmal daran beteiligt. Wir waren nur Zuschauer, während diese messianische Vereinigung vor sich ging.
Was einst der größte von Bethanys Träumen war, ist stattdessen ein bizarres religiöses Ritual. Höchstwahrscheinlich von Tyler Deaton selbst orchestriert. Ihre Schulfreundin Taryn erzählt, wie sie sich während der Zeremonie gefühlt hat.
Ich erinnere mich, dass ich dachte, sie sieht schön aus, aber irgendwie blass, verwelkt. Das ist nicht mehr Bethany. Es war fast, als hätte ich sie ganz verloren. Jetzt, da sie Tylers Frau war, war es zu spät.
Aber trotz ihrer enttäuschten Verwandten und Freunde macht sich Bethany Hoffnungen für die Zukunft. Als sie mit ihrem frisch gebackenen Ehemann in die Flitterwochen aufbricht, ist sie überglücklich. Ihre Mutter Carol sagt:
sie hat gestrahlt.
Für viele sind die Bilder, als sich Bethany strahlend auf den Weg zum Flughafen macht, die letzten glücklichen Erinnerungen. Auch ihre Mutter hofft, dass alles gut wird.
Ich habe mich für sie gefreut, auch wenn ich es nicht einsehen konnte. Ich dachte mir, sie ist ein kluges Mädchen. Sie hat noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Also haben wir ihr vertraut. Sie würde schon wissen, was für sie stimmte.
Als Tyler und Bethany Deaton 3 Wochen später aus den Flitterwochen auf Costa Rica nach Hause kommen, erwarten alle ein Paar, das jetzt endlich Gelegenheit hatte, zueinander zu finden. Aber es stellt sich heraus, dass sie ihren Urlaub weniger wie ein Ehepaar und mehr wie Geschwister verbracht haben. Egal wie sehr er es leugnet, Tylers Sexualität lässt sich nicht einfach umpolen. Er kann sich nicht dazu durchringen, seiner Frau körperlich nahe zu kommen. Das sagt er selbst in den folgenden Monaten und Jahren. Für Bethany, die all ihre Hoffnungen für eine glückliche Zukunft in die Hochzeit gesteckt hat, ist das Fass nahe am Überlaufen. Sie hat sich immer einen Ritter in glänzender Rüstung vorgestellt, der sie in seinen Armen davonträgt. Stattdessen muss sie sich jedes Stückchen Zuneigung von Tyler erkämpfen. Und dann fühlt es sich erst recht erzwungen an. Nach ihrer Rückkehr spricht Bethany mit einer Eheberaterin und einigen ihrer Freunde über ihre Probleme. Sie erzählt, wie sie den Großteil der 3 Wochen damit verbracht hat, die Twilight-Serie durchzulesen, anstatt von ihrem Ehemann geliebt zu werden. Bethany macht keinen sehr gesunden Eindruck. Es scheint, als fühle sie sich nicht wohl in ihrer Haut. Sie zieht ins Schlafzimmer im Keller des Männerhauses, wo Tyler wohnt. Aber immer wieder muss sie auf der Couch übernachten, weil Tyler ihre Nähe nicht ertragen kann. Schließlich fängt sie an, regelmäßig wieder in ihrem alten Zimmer im Frauenhaus zu schlafen. Als sie gefragt wird, warum, sagt sie, sie brauche ihren Freiraum oder Tyler sei zu kontrollsüchtig. Einige Wochen später werden die Mitglieder der Gemeinschaft Zeuge, wie ihre Beziehung immer mehr in den Missbrauch abrutscht. Tyler behandelt Bethany ähnlich wie Boaz Harrington im Jahr zuvor. Wenn Bethany ihren Mann auf ihre Eheprobleme anspricht, wird er oft aggressiv. Er grenzt Bethany öffentlich aus und ignoriert sie, was die Lage für sie natürlich nur noch viel unerträglicher macht. Tyler hat seine Gemeinschaft so aufgebaut, dass es Bethany gar nicht möglich ist, ihre Probleme nach draußen zu tragen. Sie kann mit niemandem kommunizieren. Freunde und Familie von außerhalb sieht Tyler als schlechten Einfluss und er verbietet den Kontakt mit ihnen. Später sagen viele ihrer Angehörigen, sie hätten keine Ahnung gehabt, dass sich Bethany in einer solch verzweifelten Lage befand, obwohl sie nur ein paar Stunden Autofahrt voneinander entfernt waren. Bethany sei schon immer jemand gewesen, die ihre Probleme in sich hineingefressen und niemand anderem anvertraut hätte. Und mit Tyler, dessen Schatten ständig über ihr hängt, ist es ihr jetzt ganz unmöglich, ihr Leid zu teilen. Also wird ihr Herz von der Last schwerer und schwerer. Im Nachhinein ist offensichtlich, dass Bethany unbedingt Hilfe braucht. Im September und Oktober 2012 verschlechtert sich Bethanys emotionaler und psychischer Zustand weiter. Sie macht hier und da Bemerkungen, die auf den Ernst ihrer Lage schließen lassen. Tyler Deaton sagt später,
sie wurde immer trauriger und niedergeschlagener. Sie sagte Sachen wie, meine Seele ist kaputt. Ich gehe jetzt einfach in die Hölle. Ich gehe einfach in die Hölle. Und ich weiß noch, das erste Mal, dass sie sowas sagte, habe ich gesagt, was soll das?
In einem E-Mail-Chat vom 16. Oktober 2012 besprechen Mitglieder der Gemeinschaft ihre Sorgen über Bethanys Zustand. Einige sagen, sie stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Es geht nicht nur darum, dass sie ihren Job verlieren könnte. Zum ersten Mal stellt jemand die Möglichkeit von Selbstmord in den Raum. Am 23. Oktober 2012 kommt es zum ersten Zwischenfall. Bethany kommt ins Haus und konfrontiert Tyler mit ihren Beziehungsproblemen. In der Hand hält sie einen Becher voll Scheibenwaschwasser. Tyler schafft es, ihr den Becher abzunehmen. Dann ruft er die Polizei. Als die Beamten ankommen, fragen sie Bethany, ob sie an Selbstmord denkt. Sie antwortet:
Sterben wäre einfacher, als sich zu ändern.
Darauf wird Bethany in Schutzhaft genommen und ins Truman Medical Center in Kansas City eingeliefert. In Gesprächen mit Pflegern und Ärzten erwähnt sie mehrmals, dass eine Art Abrechnung auf sie wartet. Mehr als einmal sagt sie, ihre Seele sei verloren und sie hätte keine Hoffnung auf Erlösung. Aber trotz all dem wird sie zwei Tage später, am 25. Oktober 2012, aus der Klinik entlassen. Tyler wehrt sich gegen ihre Entlassung. Er sagt, sie sei immer noch suizidgefährdet. Aber es hilft nichts. Bethany kehrt zur Gemeinschaft zurück. Angeblich ist das ein Ort der Nächstenliebe und gegenseitigen Fürsorge, wo sich jeder wie ein Teil der Familie fühlen soll. Aber für Bethany gibt es keinen hoffnungsloseren Ort. Am 29. Oktober fühlt sich die schwer depressive Bethany nicht dazu imstande, ihre Arbeiten im Haus zu erledigen. Darauf droht ihr eine ihrer Mitbewohnerinnen, sie aus der Gemeinschaft rauswerfen zu lassen, wenn sie sich nicht zusammenreißt. Diese Worte erreichen schließlich Tyler, der an dem Abend einen Gottesdienst leitet. In seiner Predigt ermahnt er die Mitglieder, sie müssten zwischen der Gemeinschaft und ihrem eigenen Egoismus wählen. Bethany treffen seine Worte tief. Sie kommen nämlich nicht von ungefähr. Tyler hat seine Worte ganz gezielt gewählt. Mehrmals hat er ihr im Streit über ihre Beziehung gesagt, sie sei zu egoistisch und stelle sich selbst über Gott. Und jetzt stellt er sie damit vor ihren versammelten Freunden bloß. Tyler selbst spricht später über diesen Moment.
Und Bethany saß mit dem Rücken zur Wand, zusammengerollt und mit diesem gedemütigten Gesichtsausdruck.
Viele der Anwesenden sagen später, das sei der Moment gewesen, wo Bethanys Welt einstürzte. Was noch an Selbstwert übrig war, ist jetzt völlig zerstört. Der nächste Tag, der 30. Oktober 2012, ist ein Dienstag. Für die Mitglieder der Gemeinschaft fängt der Tag an wie jeder andere. Sie sitzen in Bibelstunden beim Gebet oder sie erledigen ihre Arbeiten rund ums Haus. Bethany hat bei Tyler im Männerhaus übernachtet. Früh am Morgen geht sie beim Frauenhaus vorbei, um ein paar Sachen rüberzubringen. Die Bewohnerinnen sagen, sie sei an dem Morgen still und in sich zurückgezogen gewesen. Als sie jemand fragt, ob sie nicht ins Krankenhaus zur Arbeit müsse, sagte sie leise, nein. Und als nachgehakt wird, wo sie denn sonst hingehe, sagte sie nur, ich weiß nicht. Mit den Daten ihrer Bankkarte und Aufnahmen von Überwachungskameras können die Ermittler später rekonstruieren, dass Bethany kurz darauf zu einem Supermarkt in der Nähe fährt. Kurz darauf hält sie an einer Lastwagentankstelle. Etwa 12 Stunden später klingelt bei Detective Penny Cole von der Bezirkspolizei Jackson County das Telefon. Sie wird zum Picknickplatz Nummer 12 am Longview Lake gerufen, wo Bethany Deatons Leiche auf dem Rücksitz ihres beigen Ford Windstar gefunden wurde. In einem Interview mit der TV-Doku 48 Hours sagt Penny Cole,
sie saß hinten rechts im Wagen, gegen das Fenster gelehnt.
Neben ihr liegen 2 Flaschen Schmerztabletten. Eine ist leer, die andere ist noch versiegelt. Über ihrem Kopf ist ein weißer Plastikbeutel zugeschnürt. Wahrscheinlich hat sie das selbst getan. Zumindest geht die Polizei anfangs davon aus, dass sich Bethany das Leben genommen hat. Die Schmerztabletten und die Plastiktüte machen den Anschein, als hätte sie 2 Methoden angewendet, um auf Nummer sicher zu gehen. Ein Notizbuch im Auto enthält persönliche Einträge und Gedanken, die ihren verschlechternden Geisteszustand nachzeichnen. Aber Es gibt ein paar Dinge, die Detective Penny Cole misstrauisch machen. An ihrem Finger trägt sie einen Ehering mit Diamant. Und neben ihr im Auto liegt ein Stapel halbfertiger Dankeskarten. Es scheint, als hätte sie kurz vor ihrem Selbstmord noch an den Karten geschrieben. Das ist ziemlich merkwürdig. Aber es kommt nicht selten vor, dass verzweifelte Menschen auf einmal ganz plötzlich entscheiden, ihre Selbstmordgedanken in die Wirklichkeit umzusetzen. Und schließlich ist da noch ihr Abschiedsbrief, in dem sich die Tote beim Namen nennt. Da steht:
Mein Name ist Bethany Deaton. Ich habe mich für etwas Böses entschieden. Ich habe es getan, weil ich keine echte Person sein kann. Und wenn es dafür zu spät ist, warum soll man dann noch leben? Ich wünschte, ich hätte mich vor all der Zeit anders entschieden. Ich wusste Bescheid, aber ich wollte nicht hören. Vielleicht wird mich Jesus retten.
Als Penny Cole den Ehemann der Verstorbenen erreicht, erhärtet sich ihr Verdacht, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Als ich mit Tyler sprach, zeigte er nicht die Reaktion, die ich von einem frisch verheirateten Ehepartner erwartete. Er ließ mir die Haare im Nacken zu Berge stehen.
Noch am selben Abend wird offiziell bestätigt, dass es sich bei der Verstorbenen am Longview Lake um die 27 Jahre alte, erst seit 2 Monaten verheiratete Bethany Deaton handelt. Die Gerichtsmedizin von Jackson County beschließt fast sofort, dass es sich um Selbstmord handelt. Nach wenigen Tagen wird die Leiche für die Bestattung in ihren Heimatort in Arlington, Texas, überführt. Bethanys Mutter Carol ist fassungslos.
Sie war tot. Wir konnten nicht einmal weinen. Es hat uns einfach die Luft genommen. Es hat uns alles genommen.
In der Nacht, in der Bethanys Leiche aufgefunden wird, trifft sich die Gemeinschaft, in der sie jahrelang gelebt hat, im Frauenhaus. Zusammen halten sie eine Andacht, geleitet von Mika Moore, dem bekümmerten jungen Mann, den Bethany selbst vor 5 Jahren in die Gruppe gebracht hat. Mika hätte erleichtert ausgesehen, sagen einige der Anwesenden später. Angeblich hat er
gelacht und glücklich ausgesehen, wie immer, wenn er das Gebet leitete oder Gitarre spielte.
Tyler Deaton, Bethanys frischer Ehemann und noch frischerer Witwer, sagt der Gruppe:
Bleibt zuversichtlich und vertraut euch Gott an. Aber diese Gemeinschaft ist stärker als eine Person.
Am nächsten Tag trifft sich die Gruppe wieder. Die Erinnerung an Bethany lastet immer noch schwer auf den Leuten. Tyler spricht ihnen wieder zu und diesmal klingt er noch unheimlicher als sonst.
Wie einige von euch bereits wissen, bin ich jemand, der Ideen und verrückte Paradigmen liebt. Und als sie mir Bethanys Leib gebracht haben, habe ich zuerst geweint. Aber dann habe ich gelacht. Ich habe zu ihr gesagt: Bethany, wenn du dich sehen könntest, dann würdest du dir nicht gefallen. Und gestern Abend haben wir zusammen gebetet, ganz kurz als Gruppe. Und es war wunderschön und es hat mir gezeigt, dass der Herr viel größer ist als diese Belanglosigkeit, die sich Tod nennt. Und ich dachte mir, was für eine verrückte Idee. Und dann dachte ich, Bethany würde diese Idee lieben, denn sie hat mich geliebt und sie hat mich immer voll unterstützt und an mich geglaubt, auch wenn ich dachte, ich sei verrückt oder ketzerisch.
Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.